Ihr Lieben, ich möchte jetzt aus dem Lukas-Evangelium euch eine Stelle vorlesen und darüber ein paar Gedanken aussprechen, und zwar aus dem Lukas 1, das sind die Verse 26 bis 38, Lukas 1, 26 bis 38, die Ankündigung der Geburt Jesu. Und da heißt es: Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird es zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Herr Jesus, wir unterstellen uns ganz deinem Wort und bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist dein Wort in uns bekräftigst, dass du dein Wort erleuchtest und dass du dein Wort wirksam werden lässt durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ihr Lieben, das ist ja eine bekannte Stelle aus dem Lukas-Evangelium, die Ankündigung der Geburt Jesu. Und ich möchte gerne über den Anlass dieses Textes hinaus, also dass es um die Geburt Jesu geht, möchte ich gerne diese Geschichte einmal auslegen unter einem etwas anderen Gesichtspunkt. Und zwar ist diese Geschichte ja eine Berufungsgeschichte. Es ist die Berufung der Maria. So wie es viele Berufungen gibt in der Bibel, die Berufung des Jesaja, des Jeremia, des Hesekiel, viele, viele Berufungen werden uns geschildert. Hier ist das Berufung, hier ist eine Berufungsgeschichte, die mit der Maria zu tun hat. Und diese war natürlich eine außergewöhnliche Berufungsgeschichte, aber wir können aus dieser Geschichte, diesem Bericht, eine ganze Fülle von Dingen erkennen, die mit Berufung zu tun hat, mit Erwählung zu tun hat. Etwas, was für uns wichtig ist, für unsere Erwählung, unsere Berufung, unsere Bestimmung. Lasst uns das jetzt einmal unter diesem Gesichtspunkt lesen und nicht so sehr unter dem Gesichtspunkt, wie hier Jesus sozusagen ins Spiel gebracht wird, genannt wird, welche Titel ihm gegeben werden. Das ist in vielen anderen Texten und in dieser Weihnachtszeit natürlich kommt das sowieso vor. Aber lasst es mich einmal unter diesem Gesichtspunkt einmal sehen. Das Erste, was auffallend ist in dieser Berufungsgeschichte, ist die Frage: Wen erwählt hier Gott im Zusammenhang mit der Berufung, die Mutter seines Sohnes zu sein? Das ist die Berufung. Gott beruft die Maria, die Mutter seines Sohnes zu werden. Das ist eine außergewöhnliche Berufung natürlich. Ich wüsste gar keine größere Berufung. Aber interessant ist doch, wen beruft hier Gott? Wen erwählt er? Nach welchen Gesichtspunkten ist diese Erwählung zu verstehen? Was hat denn Gott an Kriterien gewählt, um ausgerechnet Maria zu erwählen? Und wenn wir nach diesen Gesichtspunkten fragen, bekommen wir keine Antwort. Es ist ganz offensichtlich, dass dieser Text überhaupt nichts darüber aussagt, warum ausgerechnet Maria? Was zeichnet sie denn aus? Dass sie eine Erwählung bekommt, eine Berufung bekommt, eine Bestimmung auf ihrem Leben liegt, die so außergewöhnlich ist. Ihr Lieben, wenn wir nach menschlichen Gesichtspunkten auswählen würden oder erwählen würden, jemand Mutter Jesu zu sein, dann würden wir schon einige Kriterien finden, die irgendwie sozusagen von unserem Gesichtspunkt aus wichtig wären, eine so enorm wichtige Berufung ausüben zu können. Das muss schon jemand sein, der Gewicht hat in seinem im Leben, von allen Gesichtspunkten her. Aber die Maria, es ist nicht eine Frau, die in einer berühmten Familie aufgewachsen ist, ganz und gar nicht, völlig unbekannt. Völlig unbekannte Familie. Nicht die Bildung. Die Maria hatte keine besondere Bildung von ihrem ganzen Umfeld her. Ist es, weil die Maria in einem berühmten Ort lebte, von dem sozusagen vieles ausgegangen ist? Nazareth? Nazareth war für damals so, wie wenn wir sagen, da kommt jemand aus dem Busch aus Afrika. So ungefähr. Was kann denn aus Nazareth schon Gutes kommen? Nicht? Ihr kennt dieses Wort. Es war sicher nicht der Ort. Was war es? Es ist auch nicht eine Königsfamilie. Es ist nicht eine Priesterfamilie. Es ist nicht eine Fürstenfamilie, wo man sagen könnte, ja, da ist dann Bildung und alles Mögliche, was notwendig wäre. Es war auch nicht, ihr Lieben, eine reife Mutter. Nach allen Kommentatoren, Wissenschaftlern, die sich mit diesem Text befassen, würden alle sagen, die Maria war zu diesem Zeitpunkt 12 bis 14 Jahre. Stell dir das einmal vor, ein Mädchen. Das war das normale Alter, in dem jemand verlobt wurde, jemanden, also sie war ja anvertraut, verlobt mit dem Josef, heißt es hier. Das normale Alter war etwa in der Pubertät. Da ist nichts zu sehen, ja, die hat sich schon bewährt als Mutter oder als Frau und sie ist jetzt nun sozusagen hier in besonderer Weise geeignet. War es ihre Frömmigkeit? Steht überhaupt nichts da, dass sie aus einer frommen Familie gekommen wäre und dass sie als 14-jähriges Mädchen besonders fromm und weise und was weiß ich alles ausgezeichnet hätte. Ihr Lieben, ich sage das nur, damit uns das noch einmal bewusst wird. Ausgerechnet an der Stelle, wo die höchste Berufung über einen Menschen ausgesprochen wird, merken wir, wie Gott eigentlich grundsätzlich beruft. So, dass wir überhaupt nicht im Hintergrund erfassen können die Kriterien, die er setzt. Ihr Lieben, Erwählung und Berufung ist ein völlig souveräner Akt des Willens Gottes über einen Menschen, der sich nicht hinterfragen lässt, aha, deswegen hat Gott diesen berufen zu dem und diesen berufen zu dem. Ihr Lieben, das ist eine Sache, die von Gott so souverän gelenkt wird. Und er kann Menschen berufen zu den höchsten Aufgaben, von denen wir sagen würden, das ist doch unmöglich. Dass so ein Mensch zu einer solchen Berufung kommt. Und ihr Lieben, das ist auch das deswegen wichtig, weil wir auf diese Art und Weise sozusagen auch merken, eine Berufung können wir nicht auswählen. Es ist ein souveränes Handeln Gottes. Deine Berufung, meine Berufung kann ich mir nicht selber auswählen. Es ist nicht so, dass uns Gott einen Markt der Möglichkeiten vor Augen führt und sagt, schau, das alles, zu dem allen könnte ich dich berufen. Wähle doch bitte aus. Das ist unmöglich. So funktioniert das nicht. So hätten wir es gerne. Die Sache ist nämlich die, dass viele sich ihre Berufung tatsächlich auswählen und geben sie aus als göttliche Berufung. Da beginnt's. Das, was uns sozusagen ganz wichtig ist, dass wir gerne tun wollten, sei es eine Berufung oder auch eine Position, wir nehmen sie uns selber manchmal. Aber das hat mit Berufung nichts zu tun. Also Berufung hat etwas zu tun damit, dass hier Gott in einer ganz souveränen Art und Weise in das Leben eines Menschen hineinkommt, in einer größeren Dimension, in einer kleineren Dimension, das ist ganz egal, es ist dasselbe. Wir können das ableiten auch von dem, was hier über die Maria steht. Es ist eine Berufung, die von Gott ausgeht, die er allein von seinen Kriterien her bestimmt. Unsere Aufgabe ist daher zu fragen, Herr, welches ist die Berufung, die du für mich erwählt hast? Wer hat erwählt? Er, nicht ich. Wir müssen die Berufungen entdecken, die er für uns erwählt hat. Erwählung ist also etwas, was mit einer totalen Initiative Gottes ausgeht und die sozusagen so auf uns zukommt, dass es darum geht, dass wir geöffnete Augen bekommen. Ja, was hast du denn für mich? Nicht, Herr, ich hätte gerne das, ich hätte gerne das, ich hätte gerne das. Ihr kennt dieses Bild vom Leib Christi, das der Apostel Paulus im 1. Korinther 12 entwirft. Und da geht's auch nicht darum, dass jemand sagt, ich würde gerne ein Auge sein. Ja, ich würde gerne eine Nase sein. Ich würde gerne ein Ohr sein. Ich würde gerne eine Hand sein. Nein. Welchen Part ich am Leib Christi ausübe, setzt Gott. Er macht mich zum Finger. Er macht mich zu einem Auge. Das heißt, er hat auch schon sozusagen vorbereitet gewisse Dinge. Das Einzige, was sozusagen schon manchmal oder oft auch vorbereitet ist im Zusammenhang mit der Erwählung, was ja auch wiederum nicht meine Sache ist, sondern von Gottes Sache ist, dass er uns Gaben gegeben hat. Gaben sind oft ein Fingerzeig für eine Erwählung. Und ich habe mir auch die Gaben nicht genommen. Ich habe mir auch nicht die Gaben anerzogen. Das ist auch ein göttliches Geschehen, wo er von vornherein in mich in etwas hineingelegt. Und ja, er kann sogar manchmal so eine Erwählung aussprechen über mich, wo Gaben notwendig sind, die ich überhaupt nicht schon habe, sondern die mir nachträglich gibt. Das ist alles möglich. Es ist nur wichtig, dass wir in jeder Berufung, in der wir stehen, sicher sind, es ist seine Berufung. Und unterscheiden können, was ist meine Berufung, was ich mich selber erwählt und halte fest daran. Wenn ich meine Berufung wähle, die ich mir aussuche, kann ich nicht damit rechnen, dass alles das, was jetzt über die Berufung der Maria steht, dass das geschehen wird. An dem hängt's. Das ist der Punkt Nummer 1. Leben wir in einer Berufung, die Gott ausgesprochen hat über unserem Leben, die auch bestätigt ist in den kleinen und großen Dingen. Das ist immer die Frage Nummer 1. Leben wir in einer solchen Berufung? Und dann sehen wir ja praktisch auch, wenn wir ein bisschen durch die Kirchengeschichte hindurchschauen, bis in unsere Gegenwart, das ist doch etwas, was offensichtlich ist. Wenn wir die Größe und die Art einer Berufung, die Gott auf Menschen gelegt hat im Zusammenhang mit dem Wirken im Reiche Gottes, wenn wir die in Verbindung bringen mit deren Herkunft, Tradition, mit ihrer Weisheit, mit ihrer Familie und allem Möglichen, dann sehen wir, das passt alles nicht zusammen. Es lässt sich durch die Kirchengeschichte hindurch nicht nur bei der Maria erkennen, dass Gott hat eigene Kriterien, eigene Gedanken, die wir nicht nachvollziehen können. Es sind wirklich viele Menschen aus dem Busch gekommen und haben unglaubliche Berufungen, wo man es ihnen nie so zutrauen würde. Und es gibt Menschen, die von äußerlichen her, von ihrem Stand her, großartig in dieser Welt dastehen, die von Gott her gar nicht mit einer ganz großen Berufung bedacht sind. Es kann aber auch umgekehrt sein. Es hängt nicht daran. Und darum ist die Frage so sehr wichtig, Herr, was ist die Berufung sozusagen, die du auf mein Leben gelegt hast? Und dass das eine ganz, ganz wichtige Sache in dieser Berufung der Maria war, zeigt sich schon daran, wie der Engel zu der Maria kommt. Denn das Erste, was der Engel der Maria sagt, das sind jetzt die letzten Verse, vielleicht kann man die ersten Verse, wo ist das jetzt, in Vers 26, na 28, stimmt das? Ja, Vers 28. Seht ihr das Erste, was er sagt? Sei gegrüßet, du Begnadete. Das ist ein entscheidend wichtiges Wort in diesem ganzen Geschichte. Das ist sozusagen genau das, wovon ich jetzt rede. Du Begnadete. Das heißt, du bist von Gott berufen aus Gnade. Das Wort begnadet schließt ein sozusagen diese Art, dass der Engel nun zu ihr, zu Maria kommt und ihr eine Berufung aussprechen wird. Du bist begnadet, nicht irgendwie, halt so irgendwie, sind wir alle begnadet. Du bist begnadet zu etwas, ist ja gemeint, das kommt ja dann gleich. Wozu? Du bist begnadet, das heißt, das, was jetzt über dir ausgesprochen wird, als eine Berufung über deinem Leben, ist einzig und allein zu verstehen aus der Gnade Gottes. Hat nichts zu tun mit einer besonderen Begabung, mit einer Herkunft und all diesen Dingen, die ich vorhin erwähnt habe. Es ist allein aus der Gnade Gottes. Das heißt, die Maria konnte sich diese Gnade nicht verdienen. Das heißt, auch wir können sie nicht verdienen. Jede Berufung, die auf unserem Leben liegt, ist nicht verdienbar. Ob sie groß oder klein ist. Und dann, wenn eine Berufung über unserem Leben ausgesprochen wird, kommt sofort das Nächste dazu. Der Herr ist mit dir. Das heißt, eine Berufung steht immer im Zusammenhang damit, dass Gott sagt, wenn ich dich zu etwas berufe, dann bin ich auch mit dir. Ob du das nun sehen kannst als etwas, was dich maßlos überfordert, ob du sagen würdest, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht oder was auch immer. Wenn Gott sagt, ich bin mit dir, dann können wir die Berufung annehmen. Und das kommt bei jeder göttlichen Berufung oder sie ist keine Berufung. Dass wir nie in eine Situation kommen, wo uns Gott sagen würde, so jetzt spreche ich eine Berufung über dir aus und jetzt schau, wie du selber damit fertig wirst. Sondern es ist immer damit verbunden, dass Gott sagt, ich bin mit dir. Und das ist sozusagen das, was als Bevollmächtigung sozusagen auch in einer ganz, ganz wesentlichen Weise ausgesprochen wird. Aber das gilt auch umgekehrt, ihr Lieben. Eine Berufung, die ich mir selber erwählt habe, dazu sagt Gott nicht, ich bin mit dir. Das ist auch wichtig zu erkennen. Er sagt nur zu den Dingen, wo er sagt, tu das, mach das, das ist mein Wille, in diese Richtung geh und ich gehe dann, da wird er mit mir sein. Wenn ich sage, Herr, ich will aber eine andere Richtung, ich will lieber, dass du mich so gebrauchst, ich will lieber diese Situation, ich will lieber diese Position, ich will lieber diesen Dienst. Und Jesus sagt, nein, da bin ich nicht mit dir. Darum ist das so wichtig, dass wir eintreten in jene Art von Berufungen, die etwas damit zu tun haben, dass sozusagen hier wir verstehen, das ist eine Berufung von Gott. Das nächste, was in diesem, man kann es den nächsten Vers, der nächsten Verse aufschlagen, so deutlich wird, ist, als die Maria das hört, wird sie bestürzt. Ihr Lieben, das hat mich zum Denken gebracht, dieses Bestürztsein. Das ist etwas, was sozusagen auch von einer ganz großen Bedeutung ist im Zusammenhang mit Berufung. Sie ist erschrocken. Die Maria ist natürlich erschrocken, erstens einmal, wer kriegt schon eine Berufung durch einen Engel, ja, der so in dieser machtvollen Weise ihr gegenüber auftritt. Dazu noch sozusagen mit diesen Worten, du Begnadete. Also für sie war das sozusagen ein Erschrecken, auch in dem Sinne, dass sie irgendwo empfunden hat, ja, was kommt denn da jetzt? Ist das etwas, was ich in dem, was Gott jetzt ausspricht, will ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt? Ist das etwas, was mich heillos überfordert? Ihr Lieben, wenn eine Berufung über unser Leben ausgesprochen wird, das ist mir jetzt ganz wichtig, das auch so zu verstehen, dann gehört es dazu, dass ein gewisses heiliges Erschrecken über uns kommt. Dieses heilige Erschrecken geht in die Richtung, dass wir in einer Ehrfurcht vor Gott stehen und sagen, ja Herr, wenn du jetzt etwas über mich aussprichst, dann bin ich völlig, völlig abhängig von dir. Ihr Lieben, eine Berufung, die keiner Schrecken auslöst, sondern das Gegenteil, sondern Befriedigung, ist gefährlich. Ein Mensch, der in einer Berufung von Gott ausgesprochen wird und es befriedigt ihn, ich übertreibe jetzt maßlos, nur damit ihr versteht, was ich jetzt meine, der würde jetzt sagen, na endlich, sozusagen kommt jetzt das, was ich schon längstens erwartet hat und was ich immer schon gewusst habe, wozu ich berufen bin. Jetzt hat's ja Gott auch endlich begriffen, was meine Gaben und was meine Größe ist und was meine Fähigkeiten sind. Jetzt endlich, und jetzt werde ich es ihm zeigen, wie toll ich das erfüllen kann. Ich übertreibe maßlos. Aber da steckt eine Wahrheit. Es ist nicht dieses heilige Erschrecken. Herr, wie soll ich das tun? Herr, ich bin da ganz angewiesen darauf, dass durch dein Wirken das alles in die Wege geleitet wird. Nein, es ist das, na endlich kann ich jetzt endlich das tun mit meinen Fähigkeiten und allen Leuten und natürlich auch Gott zeigen, was ich so Schönes alles drauf habe in diesem Bereich. Ihr Lieben, das ist wichtig, dass dieses heilige Erschrecken kommt. Und die Maria drückt das auch aus mit diesem Satz, Herr, wie soll das geschehen? Das steckt so in diesem Satz drinnen. Sie überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und das heißt, was soll das werden? Wie soll das geschehen? Dass das sozusagen auch in meinem Leben Wirklichkeit werden soll. Das ist schon der nächste Vers, dann können wir gleich weitergehen auf die 31, 32, dass man den Text noch weiter hat. Okay, na, lassen wir das dabei noch. Gut, das heißt, die Maria ist in einer Situation, wo sie diese Frage stellt, wie soll das möglich sein? Was? Du wirst schwanger werden. Du wirst einen Sohn gebären. Und dieser Sohn soll das und das, über das will ich jetzt nicht sprechen. Das ist jetzt alles, was über Jesus gesagt wird. Und gehen wir jetzt gleich weiter, der nächste Vers. Noch weiter? Ja, passt, hier steht es. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird es zugehen? Wie soll das Wirklichkeit werden, da ich ja von keinem Mann weiß? Sie war zwar verlobt mit dem Josef, aber selbstverständlich hatten sie keinen Geschlechtsverkehr. Das war für die Ehe vorbereitet. Und sie hielt sich natürlich daran. Und sie sagte, ich bin verlobt, ich bin nicht verheiratet. Das ist unmöglich, dass ich jetzt schwanger werde in diesem Zustand. Das würde auch eine unglaubliche Schande über mich bringen, wenn ich jetzt sozusagen schwanger werden würde. Wie soll das geschehen, wenn ich mit einem Mann keinen Geschlechtsverkehr habe, keinen körperlichen Kontakt. Ihr Lieben, genau das ist der Punkt, der für jede Berufung, die Gott auf unser Leben legt, wichtig ist. Wie soll das geschehen? Das ist nicht das, Herr, endlich hast du es begriffen, wie toll ich bin und was ich alles kann, sondern ganz umgekehrt, Herr, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich diese Berufung jetzt ausleben soll. Ich habe nicht alles das in meiner eigenen Kraft und in meinen eigenen Fähigkeiten liegen, um das auszufüllen, was dir, Gott, jetzt wichtig ist, dass es ausgeübt würde in dieser Berufung, die ich habe. Das ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass wir einen Dienst tun, eine Berufung ausüben, die genau in der Linie liegt, die Gott legt. Das heißt, Erwählung ist das Erste. Und dann kommt Bevollmächtigung. Und Bevollmächtigung ist ein Akt Gottes, ist nicht ein Leben in eigener Kraft. Darum antwortet dann auch der Engel, das ist dann das Nächste, wo der Engel sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Man denkt da an die Wolke der Herrlichkeit Gottes im Tempel, das ist auch dieses selbe Wort, was da hier verwendet wird, das überschattet werden. Und in diesen zwei Sätzen antwortet der Engel, du brauchst keine Angst haben. Er sagt ja vorher, fürchte dich nicht. Der Heilige Geist, nicht du wirst das tun. Der Heilige Geist wird es vollbringen. Er benutzt dich dazu, er gebraucht dich dazu, aber er tut es. Versteht ihr? Alles, was an Berufung Gottes ist, ist immer mit ihm verbunden, mit seiner Erwählung, mit seinem Wort, mit seiner Kraft. Es ist nicht wir. Unser Part ist wichtig, kommen wir gleich drauf. Aber das, was entscheidend ist bei einer Berufung, er ruft, er sagt, er bevollmächtigt, er schenkt den Heiligen Geist und er bevollmächtigt uns dazu. Und ihr Lieben, dass wir das nur nicht verwechseln immer. Wie oft ist es eben so, dass wir in Diensten viel zu viel aus unserer eigenen Kraft heraus, aus unserer eigenen Weisheit, aus unserer eigenen Routine, aus unserer eigenen Erfahrung und heraus dienen. Aber nicht unter dem Schatten des Heiligen Geistes. Nicht unter der Kraft des Heiligen Geistes, die etwas hervorbringt. Und ihr Lieben, darum ist das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist lebensnotwendig. Für Menschen, die eine Berufung haben von Gott. Und das hat ja jeder. Die Sache mit dem Heiligen Geist ist nicht eine Nebensache. Das ist eine Berufungsgeschichte, die für uns genauso gültig ist. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Der Heilige Geist und seine Kraft wird dich überschatten. Und in seiner Kraft kannst du das tun, wozu ich dich berufen habe. Ohne seine Kraft kannst du nichts tun. Auch wenn du noch so begabt bist, noch so gescheit bist, noch so viel weißt, wie man Dinge tun kann. Es kann nur durch den Heiligen. Das ist Berufung. Und das muss uns immer wieder neu bewusst werden, wo wir da merken, dass wir da das eine oder in dem einen oder anderen Punkt Dinge verwechselt haben, müssen wir uns wieder vom Geist Gottes offenbaren lassen, worum es da eigentlich geht. Es ist der Heilige Geist, der über uns kommen muss. Und ihr Lieben, es wird dann auch in dieser Weise deutlich, was ist das, was der Heilige Geist tut als Erstes? Er bringt eine Zeugung hervor. Ist das nicht wunderbar? Ein Bild. Ich sehe das Ganze als ein Bild für Berufung. Wenn Gott eine Berufung über mein Leben, über dein Leben ausspricht, dann beginnt er mit einer Zeugung. Das heißt, da wird etwas in uns freigesetzt. Und in den meisten Fällen so, dass man es überhaupt nicht sieht. Die Berufung, die er auf unser Leben legt, ist nicht immer so, dass wusch, er hat gesprochen und schon ist es da und jeder sieht es. Sondern die Berufung, die Gott ausspricht, hat eine Zeugung. Das ist ganz klein. wie ein Samen. Deswegen auch diese vielen Gleichnisse von Jesus über den Samen. Und aus dem Samen, aber das ist schon neues Leben, das ist schon, er hat etwas in Gang gesetzt, er hat etwas ins Leben gerufen. Eine Berufung, die muss von Gott durch seinen Heiligen Geist gezeugt werden, in Gang gesetzt werden, ins Leben gerufen werden, geboren werden, ins Wachstum hineinkommen, in die Reife hineinkommen. Das ist ein Prozess, das ist ein langer Prozess. Und er beginnt sozusagen in uns, wie eine Schwangerschaft. Jede Berufung hat eine Schwangerschaft. Und darum, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir das auch zulassen. Dass wir auch den langen Atem haben. Dass wir sehen, ja, diese Berufung ist noch nicht da, als der König David zum König berufen wird, war er auch ein Hirtenjunge. Viele Jahre später ist es erst durchgebrochen. Aber es ist schon gezeugt worden in ihm. Und er hat schon damit gelebt. Und er hat es gepflegt. Und der Heilige Geist hat es wachsen lassen. Und reifen lassen. Bis es dann durchgebrochen ist. Und als es durchgebrochen ist, das heißt, er wurde König, war es immer noch nicht zu Ende. Jetzt war er darauf angewiesen, dass er jetzt als König eben auch unter der Kraft des Heiligen Geistes täglich seine Berufung auslebte. Bis zu seinem Lebensende. Das ist ein langer Prozess, aber er beginnt mit einer Befruchtung. Und so begann auch die Berufung der Maria mit einer Befruchtung in ihrem Mutterleib. Dass sozusagen hier etwas zunächst einmal in ihr geschehen ist. Und ihr Lieben, es geht dann weiter in diesem Text, wo der Engel etwas sagt über die Elisabeth, dass sie unfruchtbar war und dass sie auch ein Kind bekommen hat. Und das ist auch eine Berufung, die über ihr liegt. Und dann fasst der Engel sozusagen das noch einmal zusammen, indem er dann sagt, kein Wort, das aus dem Mund oder das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Das hat mich gepackt wieder neu, dieser Satz. Das gehört zu einer Berufung dazu. Wenn Jesus über deinem Leben, meinem Leben eine Berufung ausgesprochen hat, und es ist wirklich seine Berufung, dann kommt der Heilige Geist, sofern wir ihn wünschen, einladen, bitten, danach uns sehnen, Hunger haben nach ihm, und er macht diese Berufung in unserem Leben möglich, sodass Kraft kommt. Das Wort spricht Jesus, die Kraft vom Heiligen Geist. Jedes Wort, das aus dem von Gott kommt, wird seine Kraft entfalten durch die Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen brauchen wir das, dass wir überschattet werden. Und es ist hier so gesprochen, dass es deutlich macht, von Gottes Seite her ist alles geklärt. Wenn er spricht, verleiht er Kraft, dass Frucht daraus entsteht und etwas wirksam wird. Von ihm aus ist es geklärt. Darauf können wir uns hundertprozentig verlassen. Wenn wir also in einem Dienst stehen, hinter dem Gott steht, der Erwählung ist, der eine Bestimmung und Berufung ist von ihm her, dann können wir uns darauf verlassen, dass der Heilige Geist dieses Wort in uns, durch uns zum Kraft verleiht. Das heißt, wirksam werden lässt. Das ist eine Zusammenfassung noch einmal, was Berufung ist. Wort und Kraft, das gehört zusammen. Aber beides kommt von ihm. Er beruft und er gibt die Kraft. Und ihr Lieben, dann am Ende, ich möchte jetzt schließen, schon in diesem Text hier hören wir ja diesen berührenden 38. Vers, den wir ja auch alle kennen. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Das ist jetzt die Reaktion auf die Aktion Gottes, die vorher die ganze Zeit beschrieben wurde. Alles, was vorher war, war nur das ein Beschreiben von Gottes Seite her, wie er die Berufung sieht. Jetzt kommt die Reaktion. Und ihr Lieben, auf diese Reaktion schaut Gott. Die ist ihm wichtig. Die ist ihm wichtig, dass nun auf das, was Gott über unserem Leben ausspricht, unser eindeutiges, unzweideutiges Ja kommt, mit einem ungeteilten Herzen. Ein bedingungsloses Ja, Herr. Nämlich zu dem, was er gesagt hat, nicht zu dem, was ich mir selber ausgesucht habe. Dieses Ja heißt zunächst einmal, dass auch Gott deutlich macht, ich will dich, Maria, nicht als eine Marionette benutzen, die ich einfach nur sozusagen gewaltsam schwanger mache, damit mein Sohn geboren wird. Ich will dein Ja. Und das ist bei jedem so. Er will mein Ja. Das ist ihm so kostbar. Ich glaube, wir ahnen gar nicht, wie kostbar es für Jesus ist, wenn wir ein Ja sagen zu der Berufung, die er auf unser Leben gelegt hat. Und damit machen wir eben auch deutlich mit diesem Ja, ja Herr, ich nehme diese Berufung an, auch wenn sie nicht dem entspricht, was ich mir eigentlich wünsche. Sehr wichtig. Vielleicht wünsche ich mir ganz was anderes. Oder dass wir ein Ja sagen dazu, indem wir sagen, ja Herr, ich nehme das an, auch wenn mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Oder wenn ich mich überhaupt nicht dazu fähig fühle, ich nehme es an. Auch wenn es in eine Richtung führt, die ich gar nicht will, unangenehm ist. Dieses Ja, ihr Lieben, das ist für Jesus unglaublich wichtig. Und ihr Lieben, dieses Ja, das wir da sagen und das Gott will am Anfang einer Berufung, trägt immer auch ein Risiko in sich. Das war ja für die Maria auch so. Es war ein unglaubliches Risiko. Ein Ja zu sagen, weil sie nicht wusste, wie sich das für ihr Leben auswirken würde. Sie hatte keine Ahnung, was das für sie bedeutet. Sie wusste nur am Anfang so viel, wenn ich jetzt Ja sage und ich werde wirklich schwanger, dann bin ich blamiert in meiner Gesellschaft. Dieses Ja, das die Maria gegeben hat, das eine wusste sie, es würde Schande über sie bringen. Und das war sicher nicht angenehm. Sie hätte ja auch sagen können, ja, Herr, wartet darauf, bis ich verheiratet bin. Dann ist es einfacher für mich. Und so weiter und so weiter. All diese Bedingungen, die wir uns dann ausdenken, ja Herr, ich kann das ja jetzt nicht tun, denn dann, wenn ich ein Ja sage zu dir, dann bin ich blamiert. Ja, wenn ich jetzt ein Ja sage, dann hat das diese und jene Konsequenzen. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wenn Gott eine Berufung über uns ausspricht, dann erklärt er uns nie im Vorfeld, was das alles für unser Leben bedeutet. Er wird uns nie eine Erklärung geben, was das für mein Leben bedeutet, wenn ich dazu Ja sage. Er entfaltet das nicht vor mir und schaut, dann wird das sein und das sein und das sein und das sein. Auch bei der Maria nicht. Die hat keine Ahnung gehabt, dass mit 33 Jahren ihr Sohn gekreuzigt wird. Hätte ihr das Jesus vorher gesagt? Ich weiß nicht, was sie gesagt hätte. Ihr Lieben, es war ein Risiko. Das ist auch für uns ein Risiko. Ein Risiko, das zum Ausdruck bringt, Herr, ich vertraue dir total. Und das kommt in diesem Satz sozusagen heraus, wo sie sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Das ist ihre Antwort zuerst. Das heißt, Herr, mein Leben gehört dir. Ich bin dein Diener. Und du kannst mit meinem Leben machen, was du willst. Das ist eine tolle Aussage. Ich bin die Magd des Herrn. Ich gehöre dir. Wenn du diese Berufung auf mein Leben legst, ich habe keine Ahnung, was sie bedeutet, keine Ahnung, was das für mich kosten wird, keine Ahnung, ob ich da immer in Freude und in Jubeln lebe, keine Ahnung, ob das Schande oder Leid über mich trägt, ich sage ja. Und dann sagt sie, mir, das ist ein herrlicher Satz, mir geschehe nach deinem Wort. Sie sagt jetzt nicht, ich tue das, was du willst, sondern er sagt sehr umgekehrt. Herr, du hast etwas gesagt, du musst doch tun. Ich sage es einmal sehr leger. Du hast sozusagen über mein Leben gesprochen und ich vertraue dir, dass du das nun auch geschehen lässt, was du zugesagt hast. Dann muss ich in diesem Sinne nichts dazu tun. Aber ich muss mich von dir mit meinem Ja gebrauchen lassen, dass das geschehen kann. Ich will mich dem nicht entziehen. Und ihr Lieben, das ist sozusagen eine ganz wichtige Sache, denn wir können natürlich selbstverständlich auch es verweigern, die Mitarbeit mit Gott. Wenn Gott eine Berufung an mich heranträgt, auf mein Leben, dann kann ich sagen, nein. Das beste Beispiel ist Jona. Das Wort des Herrn geschah zu ihm. Geh nach Ninive und so weiter. Und was ist der nächste Satz? Und Ninive floh vor dem Angesicht Gottes. Jona. Ja. Jona floh vor dem Angesicht Gottes. Das ist eine Verweigerung. Gott hat dann weiter an ihm gearbeitet, aber er hat immer darauf geachtet, dass er sein Ja sagt. Er wollte ein Ja, das aus dem Herzen dieser Person kommt. Aber zuerst hat er es verweigert. Ihr Lieben, das ist eine Möglichkeit. Wie verweigern wir eine Berufung? Wir hören überhaupt nicht hin. So beginnt's. Wir suchen gar nicht nach der Berufung, die Gott hat. Wenn ich nicht danach frage, vielleicht redet Gott nicht mit mir. Kann ich so schön durchs Leben kommen als Christ? Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ja, so in diesem Sinne. Deswegen frage ich gar nicht zu viel, denn dann bekäme ich eine Antwort, aber die könnte mir auch nicht passen. So beginnt das oft mit der Berufung. Manchmal hat Gott etwas vorbereitet für uns, aber er spricht es nicht, weil wir kein offenes Ohr haben. Auch eine Verweigerung. Aber eben nicht nur das, dass wir es gar nicht hören, sondern dass wir sozusagen, also nicht hören wollen, sondern dass wir, ich sage es einmal so, Gott zuvorkommen mit seiner Berufung, indem wir unsere eigene Berufung wählen. Man geht schnell etwas ein, geht schnell in diese Dinge hinein, von denen man meint, dass sie wirklich von Gott sind, und denkt, ja, ich bin jetzt eh in der Berufung Gottes. Aber wir haben nicht einmal Gott eine Chance gelassen, dass er seine wirkliche Berufung über uns ausspricht. Weil wir so geschäftig sind mit unserer Berufung. Das ist auch eine Möglichkeit der Verweigerung. Oder dass wir sagen, nein, Herr, das ist mir zu heiß. Oder das ist aus diesem und jenem Grunde, wie halt der Jona, sozusagen hier geantwortet hat. Aber ich denke, dass diese zwei Sätze, die Maria sagt, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Willen, das sind Sätze, die Maria formuliert hat, wir können das in unserem eigenen Sinne formulieren, aber gemeint ist, dass jemand sagt, Herr, ich gehöre nicht mir, sondern ich gehöre dir. Ich bin deine Magd, dein Knecht. Mein Leben gehört dir. Darum gebe ich dir das volle Recht, über mein Leben eine Berufung auszusprechen, die du möchtest. Das liebt Gott. Das volle Recht. Das volle Recht. Was auch immer er dann sagt. Und dass wir dann sagen, Herr, aber nicht in meiner Kraft will ich das tun, sondern ich vertraue dir, dass du mit deiner Kraft alles verwirklichst, was mit dieser Berufung zu tun hat. So wie die Maria sagt, es geschehe mir, es geschehe an mir und in mir. Nicht ich selber tue es, sondern es geschehe an mir, in mir, nach deinem Wort. Das heißt, ich vertraue jetzt nicht auf meine Fähigkeiten, auf meine Kraft, nicht nur zur Geburt des Kindes, sondern auch was danach folgt, bis zur Kreuzigung und so weiter und so weiter. Das ist die ganze Berufung der Maria damit hineingenommen. Es geschehe, so wie du es möchtest und nicht so wie ich es möchte. Und ich verlasse mich auf deine Kraft. Ihr Lieben, da ist eine wunderbare Geschichte einer Berufung, die eine Fülle von Dingen beinhaltet, die für jeden von uns eine großartige Bedeutung haben. Wir können das zu Hause noch einmal nachlesen. Unter diesen Gesichtspunkten. Die einzelnen Sätze in dieser Geschichte sind markant, an denen man das aufhängen kann, was ich jetzt auch versucht habe zu sagen. Und uns immer wieder auch in diese Richtung fragen. Stehen wir wirklich unter dieser souveränen Erwählung Jesu in meinem Leben? Oder tue ich eigentlich für Jesus nur das, was ich für ihn tun möchte? Und alles, was daraus folgt. Amen. Herr Jesus, wir möchten dir von Herzen danken, dass du in der Frage nach der Erwählung und nach der Berufung niemanden auslässt. Vater, du hast nicht nur eine Berufung für die Maria oder für Menschen, die in einen großartigen Dienst hineingebracht worden sind, sondern du hast für jeden deiner Kinder eine Berufung. Auch für jeden von uns. Und wir danken dir für alle Berufungen, die du schon ausgesprochen hast. Für alle Berufungen, in denen wir schon leben. Und Vater, ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns im Zusammenhang mit unserer Berufung Licht gibst. Dass wir erkennen können, stehen wir hinter deiner Berufung? Hören wir auf deine Berufung? Haben wir uns selber etwas genommen? Vater, ich bitte dich, dass du uns auch in unserem Weg, den wir gehen mit dir und in dem Dienst, in den wir tun, dass du uns begleitest mit deiner Offenbarung. Und dass wir dort, wo wir erkennen, dass es nicht in deinem Willen ist etwas, dass wir das annehmen und sagen, ja Herr, ich bin bereit, auf dich zu hören. Und wo jemand noch nicht seine Berufung gesehen hat, manchmal sind es auch mehrere Berufungen. Herr, dann zeig es, offenbare es, mach es klar, bestätige, was deine Berufung ist. Und hilf uns, Herr, dass wir uns selber nicht unsere eigenen Berufungen wählen. Danke, Herr, dass du auf dem Weg deiner Berufung uns alles zur Verfügung stellst, was wir brauchen. Du sagst zu uns, ich bin mit dir. Du sagst zu uns, fürchte dich nicht. Du sagst zu uns, der Heilige Geist wird dich überschatten und die Kraft des Höchsten wird über dich kommen. Ja, Herr, das brauchen wir. Und wir wollen sagen, ja, Herr, da bin ich, deine Magd. Da bin ich, dein Diener. Mein Leben gehört dir. Mach mit meinem Leben, was deiner Erwählung entspricht. Amen.